Wir sind in der Woche, in den Wochen, wo es um Luther geht. Wir sind im Jahr, wo es um Luther geht. Und das eigentlich schon seit 500 Jahren. Denn mit dem, was da am Thesenanschlag in der Schlosskirche in Wittenberg geschehen ist, hat Europa, hat Mitteleuropa verändert, hat Deutschland verändert. Immer wieder sind diese Themen, die Luther wahrgenommen hat und dann auch publiziert hat, in besonderer Weise Diskussionsstoff, Hintergrund, aber auch Streit. Gerade auch wir, das, was hier an Themen ist, sind eigentlich unsere Themen. Was hat Freikirche mit Landeskirche zu tun? Wir sind der linke Flügel der Reformation. Auch wenn wir uns nicht so sehr als links empfinden, aber in der damaligen Zeit waren wir die Revoluzzer. Die Themen, die Luther wichtig waren und Luther wichtig sind und der lutherischen Kirche, sind uns genauso wichtig und vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr, ganz besonders das Thema Wort Gottes. Und das, was unsere Väter, unsere geistlichen Väter gesagt haben oder auch Luther vorgeworfen haben, ist Folgendes. Du hast jetzt die Bibel übersetzt, du hast sie uns in unserer Sprache in die Hand gedrückt. Warum gehst du jetzt nicht den Weg zu Ende? Warum hörst du mit der Taufe auf? Warum lässt du es bei der Kindertaufe? Es kommt nicht im Wort Gottes vor. Das, was unsere Väter wahrgenommen haben im aufgeschlagenen Bibelbuch, ist, dass man sich selber entscheiden muss und dass man dann die Entscheidung zur Taufe fällt. Unsere Väter waren sehr, sehr dankbar, dass Luther die Bibel, das Neue Testament übersetzt hat. In 11 Wochen hat er das Neue Testament übersetzt, eine gigantische Leistung. Ihm war das Wort Gottes ganz, ganz wichtig und unseren Vätern auch. Die Themen, die Luther wichtig waren, sind unsere Themen, sind uns ganz, ganz wichtig. Aber unser Vorwurf ist an ihn, warum ist er mit der Reformation nicht zu Ende gegangen? Warum ist er den Schritt nicht weitergegangen? Warum hat er irgendwo mitten im Wege aufgehört? Das Thema Gemeinde. Kann Gemeinde nicht nur aus denen bestehen, die von ganzem Herzen glauben? Was sollen Menschen in der Kirche, die mit dem Glauben nichts anfangen? All diese Fragen, die unsere Gemeinden, unsere Täuferbewegung in die Reformation eingebracht haben, waren von solchen Fragen und von solcher Schärfe geprägt. Linker Flügel der Reformation. Das Thema Bibel ganz genauso. Das Thema Bibel ist so ein Stückchen, wo unsere Väter, wo das Herzblut unserer Väter geschlagen hat. Man hat die Bibel, man ist mit der Bibel in die Gemeinde gekommen, in den Gottesdienst gekommen. Jeder hatte seine eigene Bibel in der Hand und wehe, du packst sie an, das ist meine. Heute kommt die Bibel mit dem Overhead-Projektor an die Wand. Wer hat noch heute seine Bibel dabei? Das ist Schnee von gestern. Oder jedenfalls empfinden wir das so. Uns haben die Themen Luthers sehr, sehr geprägt. Die Juden waren in besonderer Weise dankbar für das Wort Gottes. Für sie ist das nochmal eine ganz andere Ebene, das Wort Gottes in Händen zu halten. Sie empfanden das als großes Vorrecht, das Wort Gottes zu besitzen. Gott würdigt uns, seine Wahrheit uns in die Hände hineinzulegen. Es ist die Schöpfungsordnung, es ist die Tora, es ist die Schöpfungsordnung dieser ganzen Welt. Gott hat danach die Welt geschaffen, geistlich gesehen. Es geht also nicht um Naturgesetze, es geht nicht um das Bohrsche Atommodell und all solche Dinge, es geht nicht um technische Dinge, sondern es geht um den geistlichen Aufbauplan dieser ganzen Welt. In der Tora ist das uns in die Hand gedrückt. Und wir als Juden sind diejenigen, die Gott mit seinem Wort würdigt. Die Bibel, sagen wir, die Tora, ist für Juden ein Geschenk, ein Vorrecht vor allen anderen Völkern. Gott hat uns erwählt, die Tora in Händen zu halten. Wenn man konnte, hat man sie gelesen oder in den Gottesdienst ist man gegangen und hat sich die Bibel vorlesen lassen. Gott würdigt uns, sein Wort in die Hand gedrückt zu haben. Sie gilt in alle Ewigkeit. Die Engel im Himmel richten sich danach und wir sind diejenigen, die es auch haben. Wir sind diejenigen, denen es Gott in die Hand hineingedrückt hat. Der Konstruktionsplan der Welt Gottes, die Bedienungsanleitung des Menschen, wie Mensch funktioniert, wie Gemeinschaft zwischen Menschen funktioniert. Es wird im Himmel so sein und auf der Erde, wir haben es jetzt schon, wir können uns danach richten. Ich kann mich dem Willen, dem Plan Gottes einfügen, denn so hat er gesagt, will er uns segnen. Nur so wird er uns segnen. Wenn ich seinem Plan folge, also habe ich das Wort Gottes zu studieren, also habe ich das Wort Gottes ernst zu nehmen, anzunehmen, für mich in die Tat umzusetzen. Das war Haltung der Juden. Für die Juden, für viele Juden zur Zeit Jesu galt, dass die Tora, die fünf Bücher Mose, Bibel war, also heilige Schrift Gottes. Die Propheten galten für einige auch als Wort Gottes. Die Schriften wie die Psalmen und Sprüche Salomos galten als Schriften, galten als Menschenwerk. Aber die Tora, die fünf Bücher Mose, galten als das Wort Gottes. Als die Gesetze, nach denen Gottes Reich funktioniert. Also müssen wir die Gesetze Gottes studieren. Die Propheten waren diejenigen, die noch einmal uns neu als Volk auf das Wort Gottes aufmerksam machten. Von daher sagten einige, das ist auch Menschenwort. Das sind Menschen, die zwar im Namen Gottes zu uns gesprochen haben, aber das eigentliche Wort Gottes sind die fünf Bücher Mose. Die Tora. Und wenn man einmal in Psalm 119 hineinschaut, ich möchte das mit euch tun, spürt man die Liebe des Volkes Gottes, der Israeliten, zum Wort Gottes durch alle Verse hindurch. Legt mal den Psalm 119 auf. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. Und dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Psalm 119 ist ein alphabetischer Psalm. Ein ellenlanger Psalm. Die Verse sind sortiert nach dem Alphabet des Alten Testamentes, der hebräischen Schrift. Und das ganze Alphabet wird durchgegangen und am Ende kommt man am letzten Buchstaben dann an. Und man hat sich in diesem Psalm sehr viel Mühe gemacht damit, für das Wort Gottes Gebote oder Mahnungen oder Worte und so immer wieder unterschiedliche Worte zu finden, um damit die Vielfältigkeit des Wortes Gottes auszudrücken. Allein in diesen paar Versen, und der Psalm hat ja über 100 Verse, wird das deutlich. Verschiedenste Worte, um deutlich zu machen, was uns Gott da eigentlich gegeben hat mit der Tora. Mahnungen und Hilfen, Gebote, Gesetze, Ordnungen. Eine Liebe zum Wort Gottes kommt damit zum Ausdruck. Wir empfinden vielleicht das Wort Gottes eher als eine Spaßbremse. Sie hindert uns im Leben Spaß zu haben. Für die Juden war es etwas, wo ich leben kann und ich weiß, Gott wird mich segnen, wenn ich so lebe. Wir empfinden das Wort Gottes manchmal als Behinderung. Ich kann mich nicht so entfalten, wie ich will. Die Juden empfanden eine ganz tiefe, wichtige Konstruktionseinheit. Wenn ich im Segen Gottes leben will, dann gehöre ich in diesen Konstruktionsplan Gottes hinein. Das ist so wie bei den Naturgesetzen dieser Welt. Schwerkraft zieht immer zum Erdmittelpunkt. Wenn ich mein Leben darauf aufbaue, dass es vielleicht irgendwo mal in Richtung nach oben geht, werde ich immer mit den Naturgesetzen dieser Welt in Konflikt geraten. Und so empfanden die Juden das Wort Gottes. Wenn ich lernen will, in der Welt Gottes zurechtzukommen, dann muss ich wissen, wie die Gesetze Gottes funktionieren, die Naturgesetze Gottes funktionieren. Eine ganz andere Zugangsweise zum Wort Gottes, nicht der aufgerichtete Zeigefinger, sondern ich darf die Ordnungen Gottes studieren, ich darf da zu Hause sein, ich darf wissen und spüren, wie Gott mich und mein Leben strukturiert hat. Und eins der wichtigen Strukturelemente auch von den 10 Geboten ist die Frage der Gemeinschaft. Es ist alles auf die Gemeinschaft ausgerichtet. Wenn du sinnvoll mit Menschen zusammenleben willst, dann ist es nicht sinnvoll zu stehlen, zu lügen, Menschen umzubringen und so weiter. Es sind Gebote der Gemeinschaft. Und wenn man diese Gebote hält, entsteht Gemeinschaft, und wenn man sie nicht hält, wird Gemeinschaft zerstört. Das wussten die Juden. Wenn ich mich an diese Ordnungen halte, dann kann ich mich mit der Konstruktion, wie Gott mich geschaffen hat, kann ich zurechtkommen. Ich und alle anderen um mich herum. Wenn ich dem entgegenarbeite, ist es so, als ob ich erwarte, dass die Schwerkraft irgendwann mal entgegengesetzt wirkt. Das passiert nicht. Also darf ich und muss ich das Wort Gottes erforschen. Gott hat uns geehrt, dass er uns als Volk der Juden das Wort Gottes in die Hand gedrückt hat. Wir ehren Gott und sein Wort, indem wir ihn lobpreisen und das Wort Gottes besingen. Und der Psalm 119 ist so ein Zeugnis davon. Paulus und das Neue Testament. Als Paulus mit dem Evangelium dann in die Welt hineingegangen ist, zwischen Asien und Europa hin und her gependelt ist, immer wieder Gemeinden gegründet hat, ist er immer zuerst an die ansässige Judenschaft gegangen und hat ihnen das Wort Gottes, das Evangelium verkündigt, hat ihnen deutlich gemacht, was Gott in Christus getan hat. Und erst nachdem es dann in den jeweils ansässigen Ortsjudenschaften zum Ärger gekommen ist, ist er dann zu den Heiden gegangen und hat dann das Wort Gottes auch den Heiden, den Griechen und den Römern verkündigt. Zuerst ist er immer in die Synagoge vor Ort gegangen. Üblicherweise hat es dann irgendwann Streit gegeben. In einer Stadt ist es anders, in Beröa. Die Synagoge in Beröa setzt sich hin, schlägt das Wort Gottes auf. Es ist ja kein Buch, es ist ja eher eine Torarolle, also rollt das Buch auf, rollt die Schriften auf und forscht parallel zur Predigt des Paulus, ob das denn alles auch so in der Tora im Wort Gottes vorkommt. Und auch diesen Text möchte ich einmal mit euch lesen, Apostelgeschichte 17. Sie schickten Paulus und Silas nach Beröa. Als sie in die Synagoge der Juden gingen, waren diese freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. So glaubten viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Als aber die Juden von Thessalonich das erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie und erregten Unruhe und verwirrten auch dort das Volk. Also doch gibt es Ärger. Aber das liegt nicht an der Synagoge in Beröa. Und dass griechische Männer und Frauen dabei waren, lag daran, dass die Juden, die Synagogen vor Ort selber mit dem Wort Gottes anderen Menschen schon das Wort Gottes nahegebracht haben und es eine ganze Reihe von Proselyten gab, also Menschen, die sich dem jüdischen Glauben angenähert haben, aber sich nicht haben beschneiden lassen, noch ein wenig auf Distanz waren, aber in den Synagogen-Gottesdienst kamen. Von daher kann hier die Apostelgeschichte davon berichten, dass dort auch griechische Frauen und Männer mit anwesend waren. Sie hörten dann das, was Paulus gepredigt hat. Sie schlugen das Wort Gottes auf und überprüften die Predigt des Paulus, ob es auch alles so stimmt, was der da sagt. Eine große Liebe zum Wort Gottes. Erforschen, sich nicht alles sagen lassen, schauen, ob Gott das in seinem Wort selber so gesagt hat. Mit dem Ziel, ob das Handeln, was ich in meinem Alltag tun soll, passt in die Ordnungen Gottes. Das, was die Synagoge in Beröa tut, ist eigentlich eine große Ehre für die Art und Weise, wie die Judenschaft normalerweise mit dem Wort Gottes umgeht. Bis heute sind in den Synagogen große Regale mit vielen Schriften drin. Nicht nur die heiligen Schriften, die im Tabernakel hinten drin stehen, hinter Vorhang, sondern Auslegungen, Worte wichtiger Rabbiner, bestimmte Kommentare. Man kann lesen, man kann forschen, man kann in die Synagoge gehen, man kann selber überprüfen, gucken, was steht da. Bei all dem ist die Frage, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Ist uns deutlich, dass Gott durch sein Wort redet, oder ist das alles uns mittlerweile fremd geworden? Sind wir in den 500 Jahren, wo wir mit der Bibel in der Hand anderen Kirchen das Leben schwer gemacht haben, heute, wer kennt die Geschichten im Alten Testament, im Neuen Testament? Ist uns das Wort Gottes noch genauso lieb? Könnten wir sagen, wie in Beröa, dass wir mit der Bibel in der Hand das, was da von vorne gepredigt wird, überprüfen, oder was uns andere Menschen sagen, ob wir es überprüfen, stimmt's denn auch wirklich? Und forschten täglich in der Schrift, ob sich's auch so verhielte? Ist das unsere Art, mit uns und unserem geistlichen Leben umzugehen? Wissen wir noch, dass unser geistlicher Mensch davon lebt, dass er das Wort Gottes isst, als geistliche Nahrung verdaut? Wissen wir, dass unsere Seele, unser geistlicher Mensch lebt davon, das Wort Gottes zu kauen, zu bedenken? Von welcher Lehre der Schrift lässt du dich von links nach rechts hintreiben? Mal sehr streng, mal sehr liberal, mal sehr psychologisch, mal sehr charismatisch, je nachdem, was da so durch das Bücherregal der christlichen Landschaft von Ost nach West hindurchzieht, mal von Korea und mal von Amerika. Überprüfe ich das in meinem stillen Kämmerchen, ob das so im Wort Gottes steht, oder ist mir das letztlich auch schon egal? Eine Anfrage an uns. Für Luther war es ganz, ganz wichtig, das Wort Gottes auszulegen und zu verkünden. Die christlichen Schriftgelehrten haben viel von den jüdischen Schriftgelehrten übernommen. Die christlichen Schriftgelehrten haben viel von der Art der Auslegung des Alten Testaments, der Tora, übernommen, haben ein wenig geschaut, wie machen die Juden das, wie legen sie die Schrift aus. Die Frage der jüdischen Schriftgelehrten war irgendwann: Gibt es einen zweiten Sinn hinter dem Schriftsinn? Gibt es eine Ebene hinter dem, was da steht, was man noch erfragen kann, was man noch erforschen kann, was man noch überprüfen kann? Nathan, der Prophet Nathan, als er zum König David geht und ihm eine Parabel nennt, und zwar die Parabel des gestohlenen Lämmleins. Es ist ein reicher Mann, der bekommt einen Gast. Seine Schafe sind sehr schön und seine Lämmchen sind so lieb, und sein Nachbar, der Arme, der hat nur ein Schaf, das sieht nicht ganz so schön aus. Das kann man nehmen und dem eigenen Gast schlachten und zubereiten. Und David hört dieses Wort des Propheten Nathan und sagt: Dieser Mann ist ein Verfluchter, er soll sofort dem Gericht anhängig werden und verurteilt werden und so weiter und so weiter. Und Nathan sagt dann nur ein Wort: Du bist dieser Mann, du selber. Der Schriftsinn, da ist ein Mann, der seine eigenen Schafe schonen will und stiehlt das von seinem Nachbarn. Das ist ein normaler, verständlicher Hintergrund. Das, was der Prophet Nathan mit David macht, ist der zweite Schriftsinn. Du, David, du, Denn du hast dir eine Frau genommen, die eigentlich einem anderen gehört und ist deine einzige Frau und du hast diesen Mann sogar noch in die vorderste Front gestellt und er ist mittlerweile tot und du meinst, dass Gott sieht nicht. Gott sieht das nicht. Ein zweiter Sinn hinter dem ersten Schriftsinn. Der Prophet Nathan bringt das zum Ausdruck. Der Prophet Jesaja macht es ähnlich mit dem Weinberglied in Jesaja 5. Er preist seinen Freund, der einen schönen Weinberg hat und ihn pflegt und gießt und schöne Trauben pflanzt und er bringt nur saures Zeug. Wahrscheinlich ist das ein Lied, was man gesungen hat zur Weinernte, zur Weinlese mit dem Glas Wein in der Hand. Jawohl, so kann es einem gehen, wenn man den falschen Wein gepflanzt hat. Und Jesaja dreht das um und sagt, ihr seid diese sauren Trauben. Gott hat ein gutes Land für euch gebracht und hat euch eingepflanzt und ihr bringt Gott nur saure Früchte. Ihr seid genau das, was meinem Freund passiert ist. Und plötzlich ist ein zweiter Sinn hinter dem ersten Sinn. Und von daher haben die jüdischen Schriftgelehrten gefragt, ist nicht das ganze Wort Gottes so aufgebaut? Gibt es da nicht einen zweiten oder vielleicht einen dritten oder vielleicht noch einen weiteren Schriftsinn hinter dem ersten Schriftsinn? Die christlichen Schriftgelehrten haben das übernommen. Origenes. Der vierfache Schriftsinn. Wenn man das Wort Gottes liest und auslegt, muss man in der Lage sein, diese vier Schriftsinne zu finden. Der buchstäbliche, der allegorische, der moralische und der anagogische. Das erste versteht jeder. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, da ist ein Seemann, der geht aufs Feld und streut seine Saat und das eine fällt dahin, das andere fällt dahin, sagen alle Leute, ja, so ist es auf meinem Feld auch, man streut und es fällt hierhin und dahin und dorthin. Recht hast du. Das versteht jeder. Aber der allegorische Sinn dahinter, wenn Gott sein Wort in mein Herz streut, ist es manchmal so, dass es auf guten Boden fällt und manchmal so, dass meine Sorgen so groß sind. Jesus hat auch diesen zweiten Sinn den Jüngern deutlich gemacht. Ich habe darunter ganz bewusst etwas geschrieben. Das eine ist für einfache Gläubige, das andere ist für geübte Gläubige, das dritte für geübte Gläubige, das vierte für vollkommene. Was ist in der Kirchengeschichte mit dem Wort Gottes passiert, wenn so etwas 1000 Jahre in der Christenheit gepredigt wird? Eigentlich kann man das Wort Gottes nur in die Hände von Schriftgelehrten und Spezialisten legen. Eigentlich ist es eine echte Gefahr, wenn das einfache Volk das Wort Gottes liest. Denn die könnten es ja missverstehen. Sie könnten vielleicht den ersten Schriftsinn erkennen. Aber all das, was dahinter ist, geht an ihnen vorbei. Oder sie kriegen es in falschen Hals. Gebt dem Volk das Wort Gottes nicht. Das ist die Situation, in der Luther das Wort Gottes übersetzt. Als Luther, als Spezialist, als hochintelligenter junger Mönch, Griechisch, Hebräisch, Latein und so weiter, man merkt, er hat was auf dem Kasten. Er bekommt die Lehrbeauftragung, nicht nur die Lehrerlaubnis, sondern die Lehrbeauftragung. Er soll junge Studenten ausbilden. Und er findet im Wort Gottes, im Römerbrief, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ohne allegorischen Sinn, ohne anagogischen Sinn, ohne moralischen Sinn, ohne, es gibt sogar den siebenfachen Schriftsinn, auch das ist möglich. Luther findet das Evangelium an der Oberfläche des Wortes Gottes. Man braucht gar kein Spezialist sein. Und das ist für ihn auch ein Wendepunkt in der Art und Weise, wie er mit dem Wort Gottes umgeht. Es braucht keine Spezialisten. Es braucht nur Leute, die die gleiche Sprache sprechen, in der die Bibel geschrieben ist. Das Evangelium findet sich an der Oberfläche. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Punkt. Luther zieht die Konsequenzen für sich. Er sagt, die Schrift legt sich selber aus. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Allein die Heilige Schrift. Ad fontes, zurück zu den Quellen. Wir brauchen nicht noch Kirchenväter und Kommentare und all diese Dinge. Die Schrift legt sich selber aus. Lasst uns nicht die alten Kirchenväter ausgraben, sondern lasst uns die besten Handschriften finden, die das uns bezeugen, was die ersten Christen gelesen haben. Und nicht irgendwelche Kommentare in der Schrift mit eingebaut, die man eigentlich gar nicht im Urtext hat. Das ist die Situation, die Luther vorfindet. Aus einer Situation, wo die Judenschaft das Wort Gottes hoch geheiligt hat, aber immer spezialisierter geformt hat. Wo man nachher Spezialisten brauchte, um es zu verstehen, den ersten, zweiten, dritten, vierten oder den siebten Schriftsinn zu finden. Eine Angst entstanden, es gebe dem Volk bloß nicht das Wort Gottes in seine Hand, es könnte missverständlich werden. Außerdem ist ja mittlerweile schon der Gottesdienst in Latein und die Bibel ist immer noch in Latein. Als Luther im Wort Gottes das Evangelium in reiner Natur findet, sag ich mal, ohne zweiten und dritten Schriftsinn, dreht sich für ihn das ganze Verhältnis zum Wort Gottes. Gebt dem Volk das Wort Gottes in die Hand. Wir brauchen keine Spezialistensprache, sondern ich muss dem Volk aufs Maul schauen. Ich muss die Sprache des Volkes, und wenn es auf dem Marktplatz ist, wenn sie miteinander rumfeilschen, ich muss die Sprache nehmen des Volkes, damit das Volk es versteht. Und die Leute, die dann die Bibelübersetzung von Luther genommen haben, das waren reiche Kaufleute, die Geld hatten, die lesen und schreiben konnten, das waren Adelige, das waren Großbürger, Leute, die Geld hatten und die Bildung hatten. Und sie haben verstanden, was das Evangelium ist. Wort Gottes. Luther hat um das Wort Gottes gekämpft. Weil Gott ihm begegnet ist im Wort. Und auch da wieder die Frage, begegnet Gott dir in seinem Wort? Oder begegnet Gott dir nur noch in deinen Gefühlen, wenn du Heiliges fühlst? Wann fühlt man heilig? Begegnet Gott dir in seinem Wort oder in deiner Gefühlswelt? Auf und nieder, mal so, wenn es schön ist, wenn es schlecht ist. Was macht unseren Glauben stabil? Was hält ihn fest in der Nähe Gottes und lässt uns nicht abdriften in irgendwelche, was auch immer. Und die Gefahr, in der Gefahr stehen wir. Dass wir Gefühle zum Wort Gottes machen, zum Reden Gottes machen, dass wir nur noch hören auf Gott oder nur noch Gott hören können, wenn die Gefühlswelt stimmt. Und wann stimmt die Gefühlswelt schon zu 100%? Wann ist es so, dass ich auf hohem Level 10 Zentimeter über dem Boden schweben, sagen kann, so jetzt habe ich aber Gott gefühlt. Wie oft ist das in deinem Leben? Ist es nicht vielmehr so, dass man krank ist, so wie wir auch am Abendmahlstisch miteinander gebetet haben, der eine bricht sich den Fuß, der andere bricht sich den Arm. Man fühlt sich nicht so, als ob Gott dadurch redet. Wie redet Gott durch einen gebrochenen Arm? Gut, mag vielleicht manchmal sein. Wir stehen in der Gefahr, uns prägen zu lassen von Dingen, die nicht von Gott sind. Luther stand in einer Zeit, wo das auch der Fall war. Man hatte das Wort Gottes zum Spezialistentum erklärt. Nur einige wenige können dieses hochheilige Buch lesen. Und dafür, es war doch eigentlich für jeden gedacht. Luther hat um das Wort Gottes gekämpft. Er hat sich Tag und Nacht hingesetzt. In 11 Wochen übersetzt er das Neue Testament. Das, was ich gefunden habe, müssen doch alle verstehen und finden. Und auch an der Stelle eine Frage an uns. Was ist dir es wert, wenn eine Erkenntnis, die dein Herz getroffen hat, auch andere treffen soll? Würdest du Tag und Nacht dafür arbeiten? Deinen eigenen Ruf aufgeben? Dich für vogelfrei erklären lassen? Wäre es das dir wert? Und auch an der Stelle merken wir, dass die Bequemlichkeit in unserer Gesellschaft, es geht uns gut, wir können uns alles leisten, wunderbar, aber fürs Reich Gottes wenig. Luther hat sein Leben eingesetzt, hat Tag und Nacht dafür gearbeitet, dass das Wort Gottes unter die Leute kommt. Und wir sind kaum in der Lage, zu einem Abendgottesdienst zu kommen. Weil was bringt das schon? Weil da kommt ja meine Gefühlswelt nicht in Wallung. Kann ich ja das gar nicht hören, was Gott sagt. Sind wir in der Lage, so wie Luther, für die Wahrheit Jesu kämpfend einzustehen? Oder ist unser Urlaub in Mallorca oder wo auch immer man den tut, so wichtig? Kritische Fragen. Linker Flügel der Reformation. Unsere Leute sind damals in den Gottesdienst mit der Bibel unterm Arm gegangen und haben überprüft, was der da vorne auf der Kanzel sagt, ob das dem Wort Gottes entspricht. Heute finden wir nicht mal mehr die Apostelgeschichte. Wo ist sie denn? Das Deckblatt der ersten Bibel. Ich lasse die ganzen anderen Folien alle raus. Wechselst du mal die Folien vorne? Wort Gottes heißt geistliche Nahrung zu sich nehmen. Wort Gottes heißt, dass ich bei Gott zu Hause bin, dass ich mich einlasse auf ihn und sein Handeln. Wort Gottes heißt für Luther, dass er das, was er gefunden hat, anderen weitergeben möchte. Er hat zu seinen Bibelübersetzungen, nachher zum Alten Testament, die besten Spezialisten, die Theologen der damaligen Zeit herbeigezogen. Einige haben ihm alte Handschriften zur Verfügung gestellt im Alten Testament, haben mitgeholfen zu übersetzen. Und dann war die ganze Bibel fertig. Und Johannes Gutenberg und Hans Luft haben es übersetzt, haben es gedruckt und weitergegeben. Wie viel wert ist uns das Wort Gottes? Wie viel wert ist uns das, dass Gott redet? Haben wir an manchen Stellen nicht andere Quellen zum Wort Gottes erklärt, die gar kein Reden Gottes beinhalten, die uns vielleicht nur auf irgendeine emotionale Höhe bringen? Die Juden haben wahrgenommen, Gott schenkt uns sein Wort und gibt uns ein Vorrecht, dass wir verstehen können, wie diese Welt, wie ich selber als Mensch konstruiert bin und wie die Ordnungen sind, in die Gott mich hineingesetzt hat. Wenn ich permanent als Geisterfahrer unterwegs bin, kann es für mich in meinem Leben keinen Segen geben. Das war den Juden bewusst. Wir empfinden manchmal, dass ich mir die Freiheit herausnehmen darf und muss, als Geisterfahrer im Reich Gottes unterwegs sein zu dürfen. Und wundern uns, dass da wenig Segen bei rauskommt. Ich wünsche dir, ich wünsche uns als Gemeinde, dass uns neu das Wort Gottes zum Nachdenken bringt, dass wir den Wert, dass uns Gott würdigt, dass er sein Wort, seinen Willen uns offenbart und wir ihn lesen können in einer Schrift, in einer Sprache, die du auch sprichst. Die Juden haben angefangen, große Teile des Alten Testaments auswendig zu lernen. Wer bei Qumran, beim Qumran-Kloster aufgenommen werden wollte, da gab es eine Prüfung, große Teile des Alten Testaments, ich meine die 5 Bücher Mose, mindestens auswendig gelernt zu haben. Dann wurde man erst aufgenommen. Heute sind wir kaum in der Lage, 2, 3 Verse auswendig zu kennen, weil es uns sowieso nicht interessiert. Ich wünsche mir, dass wir das Wort Gottes neu entdecken. Amen. Lasst uns miteinander beten.